der Brillenmarkt oder der Optikmarkt, das ist so eine der letzten Dynastien, die sich richtig gut wehrt gegen die Digitalisierung. Es würde doch total Sinn machen, individuelle Brillen für Leute 3D zu drucken. So ist die Idee eigentlich geboren. Das war aber eher so 2012, 2013. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis die Technologie sich weiterentwickelt. Mhm. Und da kam der Schlüsselmoment, als die ersten 3D-Scanner aufkamen. Okay, jetzt können wir das Gesicht vermessen, jetzt können wir eine individuelle Brille machen. Und das war eigentlich so der Startpunkt. Und seitdem hangeln wir uns da unsere Vision immer weiter entgegen. Und wenn man Gründerpersönlichkeit ist, ist man meiner Meinung nach dadurch klassifiziert oder zeichnet sich dadurch aus, dass man eigentlich Impact haben möchte, Sachen voranbringen und große Sachen voranbringen. Und das kann man, glaube ich, gerade im Corporate-Umfeld, kann man sehr, sehr viel Einfluss haben, sehr, sehr viel erleben, sehr, sehr viel voranbringen. Und da möchte ich auch ein bisschen Mut machen, dass das vielleicht nicht immer nur um den Parkplatz, das Eckbüro und die Pferdelederschuhe geht, sondern dass man dort auch viele Sachen voranbringen kann. Weshalb ich ja auch mich bewusst entschieden habe, das weiterzumachen, obwohl ich auch ein groß genuges Startup hätte, in dem ich mich auch beschäftigen könnte Vollzeit.
Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Different. Heute hatte ich das Glück, mit Daniel Szabo zu sprechen. Er ist Buchautor, Startup-Gründer und gleichzeitig aber auch in einer digitalen Rolle in einem Großkonzern. Wir sprechen über Corporate Venturing, wir sprechen über 3D-Drucker im Brillenbereich, wir sprechen über Corporate Rockstar. Was das alles miteinander zu tun hat, das hört ihr in meiner neuen Folge. Daniel, herzlich willkommen bei meiner Folge Different. Bei Different geht es grundsätzlich immer darum, dass ich die Arbeitshypothese habe, dass wir nicht an alten Denkmustern festhalten dürfen, um die Probleme von heute und der Zukunft zu lösen. Und alleine, als ich gesehen habe, du hast dein Buch mit dem Titel Corporate Rockstar rausgebracht, da dachte ich, boah, that's different, wir müssen mal sprechen.
Ja, super, danke, dass du mich da hast.
Ja, sehr, sehr gern. Kurz, wir werden heute sicherlich auf das Buch eingehen, du bist Startup-Gründer, aber du hast auch einen Corporate-Job, der auch sehr, sehr spannend ist. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht ganz kurz, wer bist du, was machst du?
Ja, super, sehr gerne. Ja, ich bin der Daniel, bin eigentlich Volkswirt und passionierter Tech-Entrepreneur und lebe das so ein bisschen aus auf verschiedenen Schienen. Ja. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen different in der Hinsicht. Ich habe einerseits ein recht erfolgreiches Startup im Brillen-, 3D-Druckbereich und habe auch noch einen anspruchsvollen Corporate-Job. Ich leite bei der Firma Körber, großer Maschinenbauer, den Geschäftsbereich digital und habe da einen digitalen Company-Builder im produktionsnahen Umfeld aufgesetzt. Und bin sonst leidenschaftlicher Koch und freue mich schon wieder drauf, wenn man wieder mal reisen kann und neue Eindrücke sammeln.
Ja, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Lass uns vielleicht mit dem Buch starten. Ich habe es gelesen, ich fand es mega cool, weil es einfach auch anders aufgebaut ist, so von den einzelnen Kapiteln. Man sieht so richtig, du hast so und dein Entrepreneur-Gen, du willst was mitgeben sozusagen. Und das ist da ja wirklich auch Kern des Buches. Wo ich ein bisschen schmunzeln musste, ich habe 2005 einen Professor gehabt, der auch zwei Bücher über das Leben in Corporates geschrieben hat. Aber da war das Thema und wir hatten da ein Seminar zu, welche Schuhe man trägt, welche Uhr man trägt, wie nah der Parkplatz am Haupteingang ist und welche Bedeutung das Eckbüro hat. Und das war ernst gemeint.
Okay, wirklich, also es war wirklich Inhalt.
Also es war wirklich ernst gemeint, ja. Weil er hat 20 Jahre davor, in den 70er Jahren, Karriere bei Henkel gemacht und so weiter. Und das war so seine Welt.
Ja, klar.
Und deine Welt ist ein bisschen anders.
Ja, also ich glaube, das Buch Corporate Rockstars, wie du Karriere machst, ohne den Verstand zu verlieren, wie gesagt, ist ja schon ein anderer Titel auch ein bisschen. Da geht es eigentlich darum, wirklich zu erklären, einerseits, wie man Karriere machen kann im Großkonzern und was so, sagen wir mal, die neue Art und Weise ist, dort voranzukommen. Und richtet sich einerseits an Leute, die, sagen wir, Karriere machen wollen im Corporate, andererseits vielleicht auch an Leute, die jetzt, sagen wir, die nächste Generation in einem Unternehmen erleben, vielleicht als Mitarbeiter haben, vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, was da so in den Köpfen abgeht. Und eigentlich soll es auch ein bisschen Mut machen, mit diesem Image ein bisschen aufzuräumen. Mhm. Corporate ist ja schon so ein halbes Schimpfwort in manchen Kreisen. Ja, man möchte ja immer im Startup arbeiten oder Gründer sein und auch ein bisschen dafür werben. Das ist schon sehr spannend. Und wenn man Gründerpersönlichkeit ist, ist man meiner Meinung nach dadurch klassifiziert oder zeichnet sich dadurch aus, dass man eigentlich Impact haben möchte, Sachen voranbringen und große Sachen voranbringen. Und das kann man, glaube ich, gerade im Corporate-Umfeld auch wenn man das richtig macht und das richtige Umfeld hat, kann man sehr, sehr viel Einfluss haben, sehr, sehr viel erleben, sehr, sehr viel voranbringen. Und da möchte ich auch ein bisschen Mut machen, dass das vielleicht nicht immer nur um den Parkplatz, das Eckbüro und die Pferdelederschuhe geht, sondern dass man dort auch viele Sachen voranbringen kann. Weshalb ich ja auch mich bewusst entschieden habe, das weiterzumachen, obwohl ich auch ein groß genuges Startup hätte, in dem ich mich auch beschäftigen könnte Vollzeit.
Ja, ja, sehr spannend. Aber ja, erzählst du gerne ein bisschen über das Startup. Was tut ihr? Wie groß ist die Company und was treibt dich da an, das ja, super. Nebenbei
ja,
zu tun?
Ja, sehr gerne. Ja, also meine Firma heißt Yumavo. Die habe ich 2015 mit drei Partnern zusammen gegründet. Was wir uns eigentlich zur Mission gesetzt haben, ist, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass jeder Mensch auch eine Brille haben sollte, die genauso einzigartig ist wie der Mensch. Also was wir machen, wir verkaufen maßgefertigte 3D-gedruckte Brillen, die basierend auf einem Gesichtsscan des Kunden individuell hergestellt werden. Und wir sind da eigentlich so in der Mischung zwischen Luxury-Brand, weil wir einen Premium-Optiker unser Produkt momentan vertreiben, gepaart mit einem sehr, sehr starken proprietären Technologie-Stack, das es uns eben erlaubt, Maßbrillen vollautomatisch beliebig skalierbar zu produzieren und herzustellen. Mhm. Wir sind da so knapp 35 Mitarbeiter momentan. Wir sind gebootstrapped, ja, das ist vielleicht auch, was mich da so angetrieben hat. Ja. Wir gehören zu den schnellst wachsenden Unternehmen in Europa und sind da eigentlich recht erfolgreich, muss man sagen. Was mich da eigentlich angetrieben hat, einfach zu zeigen, ich habe diesen unternehmerischen Geist, ja, dass man das auch machen kann nebenbei. Das hat sich jetzt so ergeben, dass das jetzt so nebenbei quasi entstanden ist. Aber zu zeigen, dass es eben auch geht, dass Leute, die im Corporate erfolgreich sind, auch im unternehmerischen Umfeld erfolgreich sein kann. Das war so ein bisschen so eine Checklist-Sache, ja, cool. Die ich, glaube ich, gezeigt habe.
Ja. Ja, wenn ich jetzt überlege, das Unternehmen ist ja 6 Jahre alt und wenn ich mir überlege, wie Technologie sich in dem Zeitraum auch weiterentwickelt hat und was ja auch maßgeblich ist, also 3D-Druck, ja. Gibt es noch nicht so lange, die gute Handykamera mit dem Scan, die gibt es noch nicht so lange. Was war denn als erstes da? Wolltet ihr in die Branche hinein? Wolltet ihr etwas Endkundennahes oder habt ihr einfach Bock auf 3D-Druck gehabt?
Ja, also da vielleicht 2 Sätze dazu, wie die Idee entstanden ist. Ist wie fast alles im Leben, was irgendwie wichtig ist, passiert irgendwie so ein bisschen aus Zufall. Ich habe einen guten alten Freund, der ist Optiker. Und ich habe das schon immer fasziniert. Ich bin ja sehr geschäftsmodellaffin, wie viel Geld in der Optikindustrie verdient wird, wenn man da mal die ganzen Margen kennt etc. pp. Und dann kam so die Zeit, kann sich vielleicht jeder noch dran erinnern, die Makerbot-Movements, als die ersten Patente ausgelaufen sind, also diese 3D-Drucker für den Tisch. Und dann kam ich so, also eigentlich Optik echt cool, weil da sind die Margen sind da sehr attraktiv. Andererseits, 3D-Druck ist irgendwie auch eine coole Technologie. Und da kam das eigentlich so wie so als Geistesblitz, das würde doch total Sinn machen, individuelle Brillen für Leute 3D zu drucken. So ist die Idee eigentlich geboren. Das war aber eher so 2012, 2013. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis die Technologie sich weiterentwickelt. Mhm. Und da kam der Schlüsselmoment, als die ersten 3D-Scanner aufkamen für iPads. Also unsere ersten 3D-Scanner waren, die hat man aufs iPad drauf montieren müssen als extra Device. Und so ist es dann eigentlich gestartet, wo wir gesagt haben, okay, jetzt können wir das Gesicht vermessen, jetzt können wir eine individuelle Brille machen. Und das war eigentlich so der Startpunkt. Und seitdem hangeln wir uns da unsere Vision immer weiter entgegen. Und in der Tat, Technologie entwickelt sich weiter und ist langsam an dem Punkt, wo wir sagen können, wir können das, glaube ich, auch in den Massenmarkt bringen.
Mhm. Ja. Wie viele Brillengestelle hast du zu Hause?
Ich habe zu Hause 3 Trays, also so 60 Brillen oder so.
Okay. Ja. Und auch historisch noch, 2015, 16?
Ja, also die sind nicht im jährlichen Thema, aber ich habe schon auch Brillen aus den ersten Jahren, wo ich mich manchmal wundere, wie wir so schlechte Qualität verkaufen konnten. Von Prototypen, also ist wirklich so gestaffelt. Ja. Aber ich trage meistens immer so 2, 3 Lieblingsbrillen und der Rest hat man dann halt auch noch so andere Modelle, Sonnenbrillen, neues Material, neue Farben etc.
Ja, mega spannend. Also ich nehme diese Branche selber halt als eine wahr, die noch relativ undigitalisiert ist, einfach so. Also wirklich ja viele Optiker-Generationen, die eher in so einem Generationswechsel stehen, die quasi keine Nachfolgegeneration haben, ein paar federführende Ketten natürlich in dem Bereich. Aber so richtig Spaß macht das halt eigentlich bisher noch nicht. Ne? Es gibt so ein paar hippe Brands, dann gibt es so ein paar 99-Euro-Brands und so weiter, die da reingehen. Aber halt eben noch keine so ein richtig schönes, stringentes Modell, wo man sagt, geil, ne? Hier kommt Emotion, mit Experience und Technologie quasi zusammen.
Total. Also man muss sagen, der Brillenmarkt oder der Optikmarkt ist so eine der letzten Dynastien, die sich richtig gut wehrt gegen die Digitalisierung. Ja. Also wenn man mal vergleichen würde, 2010 Bücherverkauf online und Brillenverkauf online war ungefähr gleichwertig. Der Unterschied ist, Bücher werden, glaube ich, heutzutage 60-70% online verkauft. Mhm. Bei Brillen sind es noch unter 10%. Mhm. Und da gibt es auch ganz klare Gründe. Und das ist ein technologisches Problem in meinen Augen, dass eben eine Brille noch ein individuelles Produkt ist, jedes Gesicht, jeder Mensch anders ist, die am Endeffekt immer noch eine manuelle Anpassung bedarf. Das kennen wir das alle, sonst rutscht die Brille eben weiter runter. Und da gibt es momentan keine technische Lösung, die eigentlich dieses Problem löst. Also wir haben, glaube ich, eine, die das Problem skalierbar lösen würde. Aber das hindert es eigentlich, dass es richtig online gehen kann, weil die Customer Experience ist einfach nicht zufriedenstellend, wenn man mit Leuten redet, die das schon breiter ausprobiert haben.
Ja, die Aussage von Luxottica und der Partner, die jetzt fusioniert sind, Luxottica
Essilor. Und
Essilor, genau, ja. Ist ja schon, in 2 Jahren haben wir das Thema nicht mehr. Also sie verraten auch nicht, warum. Auf jeden Fall guckt, glaube ich, die ganze Branche auf jeden Fall auf diesen großen Marktführer, was der dann im Endeffekt da so voranbringt. Wie teilst du das denn auf, dein Startup-Job und dein Corporate-Job? Entscheidest du dich einen Tag so oder fließt das ineinander über?
Naja, also mein Corporate-Job ist ja eigentlich
dein Vollzeitjob.
Das ist mein Vollzeitjob, ja. Da werde ich auch dafür primär bezahlt. Also das ist, sagen wir mal, die erste Priorität, ja. Dass da nichts runterfällt. Und Startup-Job ist dann meistens abends und am Wochenende oder ganz früh morgens. Genau, so teile ich mir das ein bisschen auf. War am Anfang, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil wir, wie gesagt, gebootstrapped haben. Also am Anfang war unsere Firma also wirklich eine Kellerfirma, ja. Von einem meiner Partner, dem Basti, saßen wir im Keller, Ein-Mann-Büro, ja. Und seine Oma hat unsere Brillen verpackt. Da war das so ein bisschen anspruchsvoller. Inzwischen ergibt sich das ein bisschen, weil wir halt sehr, sehr viel des Day-to-Day-Jobs-Thema machen wir jetzt dann auch nicht mehr selber, da haben wir dann Mitarbeiter. Aber abends und am Wochenende eigentlich.
Ja, sehr cool. Bevor ich nachher nochmal zu der Frage komme, was du aus jedem Bereich sozusagen auch für dich mitnimmst, lass uns doch erstmal in die Corporate-Welt einsteigen.
Ja, sehr gerne.
Erzähl doch einmal was zu Körber und deinem Job bei Körber Digital.
Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin CEO Körber Digital und Körber ist einer der großen Maschinenbauunternehmen, der auch eine sehr starke Vision und Affinität zu Digitalthemen hat. Also Körber hat knapp 2 Milliarden Euro Umsatz, gehört der Körber Stiftung, hat der Firmengründer eine Stiftung überführt, was auch mal noch ein bisschen speziell ist, und ist eigentlich aktiv in verschiedenen Industrie-Verticals, vor allem Pharma, mit Maschinenbau als auch Software. Also wir sind der führende Anbieter von Manufacturing Execution Systems für die Pharmaindustrie, Supply Chain, also das sind Palettenleger, automatische Leger, Palettierer und Warehouse Management Software, da sind wir der drittstärkste Anbieter am Markt. Tissue ist Toilettenpapierverarbeitungsmaschinen oder Papiertaschentücher, Küchenrollen, diese Themen. Und dann gibt es noch das Ursprungsgeschäft Tobacco, also Zulieferer für die Tabakindustrie. Von der Tabakaufbereitung bis zu Vaping-Lösungen. Und ich leite eben dort den 5. Geschäftsbereich, der sich Körber Digital nennt. Und wir fokussieren uns darauf, AI-getriebene Software-as-a-Service-Lösungen zu bauen, indem wir userzentrische Lösungen zusammen mit unseren Kunden entwickeln. Und dabei fokussieren wir uns eigentlich immer auf ein paar Kriterien, die gelten müssen, damit wir bei Körber Digital diese Lösung oder diese Firma bauen. Es muss eine maschinenagnostische Lösung sein. Was meinen wir damit? Wir bauen keine Lösung, die uns helfen, mehr Maschinen zu verkaufen primär. Sondern wir verkaufen Lösungen, die an sich genommen ein Softwareprodukt darstellen und mit unseren Maschinen als auch mit den Maschinen der Wettbewerber funktionieren. Zweites Thema ist, es muss immer datengestützt sein. Also wir glauben sehr fest daran, dass datengestützte Lösungen, also AI-Lösungen, einen signifikanten Mehrwert bringen können. Und der dritte Aspekt ist, dass wir immer 2 Anspruchsgruppen bei der Lösung berücksichtigen müssen. Einerseits sind es die User und User sind im Produktionsumfeld eher die Leute, die Maschinen betreiben, typischerweise. Das sind aber die Personen, die am Endeffekt auch den Wert heben, indem sie irgendwas an ihrer Handlung verändern, basierend auf Hinweisen aus den Daten. Aber es gibt eben auch noch den Kunden. Und der Kunde ist dann typischerweise der Eigentümer des Unternehmens, der produziert oder halt jemand, der für die Geschäftsführung verantwortlich ist. Mhm. Und deswegen fokussieren wir uns immer darauf, auf Lösungen, die user-zentriert sind und den Usern Spaß machen und einfach sind zu benutzen. Und andererseits für den Kunden einen messbaren Verbesserung der P&L erzeugen. Und das ist so ein bisschen in a nutshell, was wir machen. Mhm.
Gab es die Körber Digital schon, bevor du hingekommen bist?
Ja, die Körber Digital gab es schon vor mir. Ich bin im September 2019 dazugestoßen und war damals der Nukleus für die digitale Transformation der Körber Gruppe. Das heißt, es war klassisch eher so aufgesetzt, wie man das kennt, wie so ein Corporate Lab. Man hat sich sehr stark darauf fokussiert, die Leute mitzunehmen, digital verständlich zu machen, Leuten Knowledge zur Verfügung zu stellen und eben erste Use Cases zu entwickeln und erste MVPs zu entwickeln. Mhm. Das war so die erste Phase. Und als ich gekommen bin, habe ich dann quasi die zweite Welle eingeleitet, die sich stark darauf fokussiert hat, das ist gut, jetzt haben wir da sehr viel Momentum generiert, haben wir sehr viele Ideen gesammelt, aber eigentlich ist es unser Zweck, nachhaltiges Geschäft für die Firma zu generieren. Mhm. Und habe das dann sehr stark umgebaut Richtung Company Builder und jetzt, also früher war das, würde ich sagen, 80% Transformation, 20% Geschäft generieren. Inzwischen ist es umgedreht. 80% unserer Ressourcen, Energie geht darauf ein, skalierbare neue Softwarefirmen aufzusetzen und aufzubauen und dann auch zu skalieren und 20% die digitale Transformation weiter voranzutreiben.
Mhm, ja, ein Grundsatz, den wir auch bei eTribes haben, ist ja so, Digitalisierung ist Kerngeschäft und darf nicht outgesourced werden. Ne? Ja. Und alles, was wir da sehen, ist Corporate Venturing, Unit Building, wirklich separat, ich bin im Allgäu und ich baue mir meinen Standort in Berlin und so weiter. Ne? Und es gibt ganz wenige Modelle, die wir sehen, wo es wirklich richtig gut funktioniert hat. Ne? Also so alles, was man sich vorher vornimmt, das Stammhaus, die Gruppe soll davon profitieren, gleichzeitig nachhaltiges Geschäft und so. Aber glaubst du, ihr habt diesen goldenen Mittelweg gerade gefunden?
Also ich glaube wirklich, dass wir für uns, we crack the code, sage ich immer gerne, und wir haben, glaube ich, einen guten Weg gefunden, wie wir das eben erreichen, vor allem eigenständige Softwarefirmen und Ventures aufzusetzen. Mhm. Und wir haben da einen Weg gefunden, der uns einerseits ermöglicht, den, was ich den Unfair Advantage nenne, zu leveragen. Also wir verwenden das Know-how, den Kundenzugang, die Expertise und das Vertrauen unserer Schwestergesellschaften oder Geschäftsbereiche, die sich sehr, sehr stark auf eine Industrie-Vertical fokussieren und da sehr viel Know-how haben und sehr gute Beziehungen mit sich bringen. Und andererseits bringen wir dazu the best practice, was man braucht, um eine Technologiefirma aufzubauen und machen das eben in einer Art und Weise, wo beide Perspektiven incentiviert sind, also sowohl von der Incentivierung auf der Tech-Seite als auch vom Kerngeschäft, sagen wir mal, das zu unterstützen und haben trotzdem genug unternehmerische Freiheiten. Und wir haben da, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr schönen Mittelweg gefunden, der uns eben jetzt erlaubt hat, das dritte Venture quasi aufzusetzen oder in der Aufsetzung zu haben.
Ah, cool. Wie groß ist so ein Venture? Oder wie groß?
Das hängt ja natürlich so ein bisschen davon ab. Also das erste Venture, das wir haben, nennt sich FactoryPal, das sich damit beschäftigt, mittels AI Maschinendaten zu analysieren, in der Toilettenpapierverarbeitung sozusagen und über relativ komplexe Modelle Maschinenparameter bestimmt für ein Produkt auf einer Linie und dann dem Operator, der die Maschine betreibt, quasi Hinweise gibt, was er einstellen soll, damit die Maschine schneller läuft und stabiler läuft. Da können wir bis zu 30% Effizienzsteigerung erzeugen. Das haben wir letztes Jahr ausgegründet. Da sind wir jetzt wirklich im Scaling-Modus, weil es sehr, sehr gut funktioniert. Die Value Proposition ist sehr klar. Da werden wir bis Ende des Jahres knapp 80 Leute sein in Europa und USA. Also das ist groß. Mhm. Und wir haben letzte Woche entschieden, ein neues Venture zu machen, das sich eher damit beschäftigt, wie kann ich Erfolgspsychologie und Gamification-Module nutzen, um Leute in manuellen Jobs, also klassischerweise Pick and Pack im E-Commerce-Bereich, dadurch effizienter zu machen und gleichzeitig glücklicher zu machen. Das ist jetzt eher was Kleines, wo wir auch noch früh dran sind am Endeffekt. Das müssen wir noch zu einem Product-Market-Fit kommen. Da reden wir jetzt eher von 15 Leuten. Also es ist so ein bisschen, hängt so ein bisschen von der Opportunität ab.
Was ist die Komponente, die mich glücklicher macht in dem Bereich?
Naja, also die ist halt ein ganz großer Treiber Engagement, ja, also Zufriedenheit und ganz großer Treiber von Mitarbeiter-Engagement ist eben, dass man gesehen wird, dass man anerkannt wird für die Leistung, die man erbringt und dass man das Gefühl hat, dass es gewertschätzt wird. Das ja, gibt's ja ganz viele Tools, gerade für die Knowledge Worker, zu dem Thema Customer oder Employee Engagement etc. pp. Aber die zielen alle sehr stark auf Knowledge Worker ab, sagen wir mal weniger quantitativ, sehr qualitativ. Mhm. Aber in Berufen, wo der Faktor Mensch der Treiber der Effizienz ist, klassisches Thema ist ein Lager, E-Commerce-Lager, wo kommissioniert wird, ist es halt sehr quantitativ und ist sehr klar vermessbar, wie die Performance ist. Und da ist es eben zum Beispiel so ein Thema zu machen, dass man kleine Wettbewerbe hat, dass man automatisch loben kann, dass man Punkte bekommen kann. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, der dann zu zwei Themen führen sollte. Einerseits, dass die Leute motivierter sind und dadurch stärkere Performance zeigen. Und andererseits eben zufriedener sind bei ihrem Arbeitgeber und weniger häufig wechseln, was in diesen Berufen ein sehr, sehr großes Problem ist, dass man einen sehr, sehr hohen Mitarbeiterwechsel hat. Mhm. Muss ich Leute neu eintrainieren, muss ich neue Leute suchen, das resultiert in sehr hohen Kosten am Ende.
Ja, mega cool zu hören, wie wichtig aber bei euch dann die menschliche Komponente ist, gekoppelt mit der Technologie. Ja. Was ich häufig sehe, ist entweder oder und meistens aktuell ein eher technologie-driven Unternehmen und dann guckt man mal, wie die menschliche Komponente nochmal dazukommt. Zwei Fragen habe ich. Die erste ist, die geht in Richtung, wo bekommt ihr eure Leute eigentlich her? Weil, ne, also das ist ja wirklich relativ schnelles Wachstum in einem Bereich, wo es halt einfach noch nicht so viele Fachkräfte gibt. Ne? Also sowohl AI, Customer Centricity im Maschinenbereich von einem Großkonzern. Also im Endeffekt gerade auch mit eurer Vision habt ihr euch einmal alle schwierigsten 4, 5 Begriffe genommen, hat zusammengepackt, so okay, das ist nahezu unmöglich, wir machen es trotzdem. Zweite Frage spare ich mir erstmal. Lass uns erstmal darauf.
Ja, gerne. Ja, Challenge mag ich ja. Ja, umso schwieriger, umso motivierter bin ich. Ich glaube, wir haben da zwei Perspektiven dazu. Erstmal sind wir, das hast du ja schon mal erwähnt gehabt, wir machen eigentlich alles in-house. Also wir machen end-to-end in-house, wir entwickeln selber, wir haben quasi keine Dienstleister, also minimal. Und wir haben dafür auch 3 Standorte, also wir haben Berlin, Karlsruhe und Porto in Portugal, um das schon mal auch so ein bisschen zu verteilen und auch verschiedene Standortvorteile zu nutzen für gewisse Kompetenzen. Und was wir eigentlich machen, wir suchen, es hängt so ein bisschen jetzt ab von der Ebene, auf der Entwicklerseite ist es eher klassisch, wir suchen eine klassische Front-and-Backend-Entwickler, die müssen nicht zwangsläufig was mit dem produktionsnahen Umfeld zu tun haben oder das IoT-Thema verstehen. Da sind wir relativ agnostisch und da suchen wir einfach ganz normal am Markt und versuchen uns eben vor allem über das Thema zu differenzieren. Weil ich bin der festen Überzeugung, dieses Feld, in dem wir unterwegs sind, da gibt es auch klare Zeichen im Markt, wird die nächste große Welle der tollen Startups und Technologieunternehmen werden, weil da gibt es noch sehr, sehr viel zu holen. Können wir vielleicht nachher eingehen, wo man da vielleicht drauf achten muss. Und differenzieren uns einerseits damit. Dann haben wir den Aspekt Data Science, AI. Da haben wir in der Tat wirklich spannende Probleme und Herausforderungen mit echten Anwendungsbeispielen. Mhm. Die Leute sehr interessant finden. Und dann nutzen wir auch sehr, sehr stark unseren Karlsruhe-Standort, weil es dort einfach viele Data Scientists gibt. Mhm. Und da haben wir eigentlich eine sehr interessante Value Proposition, weil nicht jeder Consumer Goods machen möchte. Ja? Mhm. Das gibt es natürlich sehr, sehr viel. Aber wenn man da so ein bisschen Fable hat für Maschinen, Produktion und wirklich einen großen Impact haben möchte, haben wir da ein sehr, sehr gutes Offering. Und dann ist halt sehr, sehr viel, Recruiting ist halt Chefsache auch bei uns, ist halt sehr viel, die Begeisterungsfähigkeit, die man hat, und ich glaube da wirklich dran, zu übermitteln, und das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Mhm. Habt ihr durch dieses Ausgründungsmodell, habt ihr natürlich auch andere Incentivierungsmöglichkeiten für die neuen CEOs, die ihr dort schaffst, beziehungsweise das ganze Team? Spielt das eine Rolle?
Ja, ich glaube gerade, also die schwierigsten zu besetzen Stellen sind die C-Suite für diese Ventures, weil da wird es dann wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Also man braucht jemanden, der idealerweise B2B-Softwarevertrieb gemacht hat und versteht. Das ist schon sehr limitiert in Europa. Jemand, der unternehmerisch, Start-up, hands-on, agil arbeiten möchte. Und jemand, der aber schon signifikante Erfahrungen mitbringt. Und da wird es dann schon relativ eng. Und da ist ganz klares Thema, ist einer der Gründe, warum wir jedes dieser Venture ausgründen als eigene Gesellschaften, dass wir dann eben auch andere Incentivierungsmodelle machen können, die wirklich sehr attraktiv sind. Also wir haben da so einen KPI-basierten Stock-Option-Plan am Endeffekt, weil wir ja nicht einen Exit anstreben, deswegen ist Bewertung so ein bisschen schwierig. Und das auch nicht ist, wo was wir anstreben. Wir wollen ja nachhaltiges Geschäft generieren und nicht eine hohe Bewertung. Und das ist nicht immer im Sync. Und damit sind wir aber eigentlich ganz gut in der Lage, auch Seniore, Fachkräfte zu gewinnen, die auch diese, ich sag immer, da muss man immer so ein bisschen verrückt sein, wenn man Startup kann und Corporate kann und dann sich diese Komplexität hingibt. Ja, aber bis jetzt waren wir ganz erfolgreich.
Mega cool. Bring mich aber auch zur zweiten Frage. Ist das mittlerweile schon eine ausgereifte, ich nenne es jetzt mal Schablone, also dass ihr euch, dass ihr wirklich sagt, cool, hier ist das dritte Startup, grundsätzlich habe ich schon gefragt, ist das jetzt, wiederholt sich das Thema denn eigentlich? Ne? Also sagt ihr, okay, der heilige Gral, ich weiß jetzt, wie das Unternehmen gebaut werden muss. Ich weiß, wie ich meine Marktsituation identifizieren kann. Ich weiß meine KPI-Cluster. Ich weiß, wie ich rekrute. Ich weiß meine interne Organisation. Ich weiß sogar das Incentivierungsmodell von beiden Seiten. Das finde ich sehr spannend, was quasi das Corporate happy ist und Startup happy ist. Das ist, glaube ich, auch nicht so häufig der Fall. Ist es jetzt selber schon skalierbar?
Also wir sind, glaube ich, kurz vor Skalierung, ja. Also ich würde noch nicht sagen, dass das jetzt ein Plug-and-Play-Konzept ist. Ich weiß auch nicht, ob das jemals kommt, aber wir haben sehr viele Plug-and-Play-Komponenten da drin. Aber wir versuchen uns ja auch kontinuierlich zu verbessern. Also ich habe auch diese Woche wieder mit meinem Team gesprochen, wie machen wir das nächste Mal noch besser, noch smoother. Man merkt ja immer Sachen, die nicht ganz optimal gelaufen sind. Aber wir haben da schon sehr viele Komponenten, die sehr, sehr gut funktionieren, die man auch sehr gut adaptieren und wieder anwenden kann. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen, auch so ein bisschen getrieben wie mein Buch. Es gibt halt, glaube ich, so ein paar Hacks und so ein paar Komponenten. Kann man sich auch vorstellen wie so ein Puzzle. Und ich muss halt jedes Puzzlestück mitbringen. Und die können aber relativ groß sein, die Puzzlestücke. Und da kann ich im Puzzlestück dann variieren, aber die Shapes müssen, die Umrisse müssen da sein. Und da sind wir, glaube ich, schon relativ weit. Ist das jetzt Plug and Play, 100%? Skalierbar auf 100 Ventures, 1:1 wahrscheinlich nicht, aber wir sind, glaube ich, nah dran und ich glaube, Ende dieses Jahres würde ich mir das zutrauen zu sagen, okay, jetzt ist nur noch eine Frage vom Skalieren und dann wissen wir, aber wir wissen schon sehr viel, welche Leute brauchen wir, wer sind die richtigen Partner fürs Recruiting zum Beispiel, sind wir nicht selber in der Regel, was für einen Kunden brauche ich, um eine Lösung gemeinsam zu entwickeln, welche Vertragskonstrukte, also da haben wir schon sehr, sehr viel. Aber ich glaube, da kommt eine neue Komplexität rein, gerade am Frontend. Wie identifiziere ich die richtigen Ideen? Das wird halt immer schwieriger. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, in der Zukunft dann auch vielleicht auch noch auf externe Kanäle zugreifen, weil das ist ja im Endeffekt die Herausforderung. Das ist die größte Herausforderung, die ich sehe.
Kannst du einmal diesen Prozess anhand eines Beispiels erklären? Ja. Also gerade worauf ich auch hinaus will, ist, es gibt ja der Klassiker, bringe viele Leute in einen Raum, man macht kreativ Brainstorming, Ideation Phase, wer hat welche Idee, dann pitchen alle und dann entscheidet man sich für eine und dann 3 Monate später trifft man sich bei der nächsten.
Also ja, so ganz grob sieht der Prozess auch so bei uns aus. Wir versuchen es eigentlich so zu lösen, dass wir erstmal, also wir haben so einen standardisierten Prozess, der einmal im Jahr läuft, wo mit dem Ziel, 1 bis 2 Venture-Ideen validiert zu haben, die wir dann ausgründen. Das ist vielleicht mal der Startpunkt. Startpunkt ist, dass wir uns überlegen strategisch, was sind denn Future States, zukünftige Szenarien, die wir glauben, die eintreffen könnten. Und darin suchen wir dann nach Konzepten. Also beispielsweise könnte es jetzt ein Maschinenbau sein, eine Welt ohne Service. Die Leute können nicht fliegen, die Servicetechniker, für Leute, die im Maschinenbau tätig sind, großes Problem, große Herausforderung. Was würde denn das bedeuten? Oder solche Themen wie Quantum Computing in Supply Chain Forecasting. Also wir versuchen so relativ spezifische Themen rauszusuchen und suchen dann mit den richtigen Leuten. Also ich glaube, es ist nicht egal, wer da im Raum sitzt, da brauche ich die richtige Gruppe an kreativen Denkern, versuchen dieses Thema ein bisschen runterzubrechen und analytisch aufzubereiten. Und dann suchen wir quasi auf diesen Themenbereichen nach Problemen, Kundenproblemen, die entweder da sind, noch immer, oder die dadurch entstehen würden in der Zukunft und versuchen dann anhand dieser Ideen Lösungen zu identifizieren und dann den klassischen Test zu machen, Viability, Desirability, Feasibility, mit dem Ziel, dass wir typischerweise 3:1, also 3 Ideen haben, wo wir sagen nach ein paar Monaten, okay, der Business Case macht semi-Sinn, also ist der Value Proof, wie viel Wert können wir generieren, technisch scheint das auch machbar zu sein. Und wir glauben auch, dass Kunden das auch als Problem wahrnehmen. Und dann bist du quasi die Entscheidungsphase, ja, so ähnlich wie so ein Pre-Seed-Pitch wahrscheinlich oder so ein Angel-Round-Pitch. und setzen dann ein dediziertes Team drauf für 3-4 Monate. Mhm. Die versuchen, kein MVP zu bauen. Das ist, glaube ich, auch im B2B-Umfeld sehr wichtig, sondern Proof of Concept. Mhm. Und Proof of Concept ist, wir wollen einfach die Kernhypothesen validieren, zusammen mit Kunden. Und am Endeffekt dieser Phase wollen wir diese Kernhypothesen validiert haben, 1 bis 2, maximal 3 Co-Development-Partner haben, also Kunden, die sagen, ich möchte mit euch den MVP entwickeln. Und wenn ich den MVP mit euch entwickle und der wirklich funktioniert, möchte ich den auch kaufen. Mhm. Weil wir eben sehr daran glauben, man muss userzentrisch diese Lösung und kundenspezifisch, also in Kooperation mit Kunden entwickeln. Also kriege ich auch keine Daten etc. pp. Und dann gibt es dann im Endeffekt die große Entscheidung, sieht es real genug aus, dass wir glauben, hat genug Potenzial. Also wir machen nur Ventures für Geschäftsideen, wo wir glauben, die haben 50 Millionen plus Umsatzpotenzial mittelfristig. Wenn es gut läuft, muss halt über die ganze Industrie ausgespielt werden, idealerweise noch hinaus steuerbar in neue Industrien. Und dann treffen wir die Entscheidung und dann geht es relativ schnell und dann kommen wir in so ein Plug-and-Play-Modell ab der Phase zumindest. Ja.
Wer ist denn Teil dieser allerersten Ideation-Phase? Also gerade beschreib mal die Typen Menschen, die da
sind. Ja, also ich glaube, du brauchst da, sagen wir mal, Leute, die sehr user-zentrisch denken, also Prozessdesign, User-Experience-Designer, idealerweise die aber auch schon länger bei uns dabei sind und verstehen, wie funktionieren Fabrikprozesse. Mhm. Wie funktioniert das auf dem Shopfloor? Weil es ist schon ganz anders als End-User, zumindest heute. Dann brauchst du, sagen wir, technologische Visionäre, die sehr viele Technologien verstehen und auch das Potenzial erkennen, die Komplexität. Die müssen aber gar nicht so im Detail in der Technologie drin sein. Die müssen einfach nur dieses Gefühl dafür haben, für die Technologie, was geht und wie kann man es anwenden. Mhm. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, du brauchst Leute, die Geschäftsmodelle spüren können. Mhm. Also ich nenne es immer, ein Geschäftsmodell muss man spüren. Ja. Das kann ich auch, glaube ich, ganz schlecht lernen. Entweder spüre ich es, dass da eine Opportunity ist oder nicht. Und das ist, sagen wir mal, so eine Phase zusammen. Und dann haben wir meistens noch Leute dabei, die sich bei uns eher mit Portfolio- und Produktmanagement beschäftigen. Also die das sehr gut verorten können. Was gibt es sonst am Markt? Wie passt das mit den gängigen Modulen zusammen etc. pp. Und das ist so ein bisschen die Perspektive. Es sind eigentlich also alles Leute, die Zukunft spüren können. Mhm. Ja, das klingt jetzt so esoterisch.
Nee, ich verstehe,
aber ich glaube, das ist wirklich so eine, das ist wie so eine Begabung auch in einer gewissen Art und Weise.
Ja. Ah, super. Also mega fortschrittlich. Also ich sehe auch so einige Corporates und Venturing-Prozesse und so weiter. Das, was ihr macht, finde ich schon ziemlich cool. Was ist denn, was glaubst du, ist der Grund dahinter, dass das bei Körber auch gut funktioniert? Ist das der Gründer, der auch immer noch sozusagen die Freiheiten gibt oder zumindest das einmal angeschoben hat, dass es das gibt?
Also das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, der Kurt Körber, ja, der Gründer der Körber, der nicht mehr unter uns weilt, deswegen liegt es auch in der Körber Stiftung, war wirklich Vollblutunternehmer. Und ich glaube, das ist fair zu sagen, er war damals wahrscheinlich sowas Ähnliches wie Elon Musk vom Mindset und von seinem visionären Art und unternehmerischen Art. Und er hat die DNA der Körber sehr stark geprägt. Also Körber steht ja auch, also unser Slogan ist Home for Entrepreneurs. Mhm. Und ist sehr unternehmerisch in der Denke, in der Struktur und im Handeln. Das heißt, man hat auch als BA, also Geschäftsbereichsleitung, auch sehr viele unternehmerische Freiheiten und wir können sehr, sehr gut diese unternehmerischen Freiheiten auch an die Ventures weitergeben, weil es halt Teil der Firmen-DNA ist. Daran scheitern ja die meisten Konzernkonstrukte, die sowas Ähnliches versuchen, zumindest in meinen Augen. Und das ist, glaube ich, was es uns eben ermöglicht und wirklich dieser unternehmerische Guy-Spirit gepaart mit einem Vorstand und sehr, sehr stark in Person, der CEO Stefan Seifert, der eine sehr, sehr starke Digitalisierungsagenda verfolgt, da voll und ganz daran glaubt und deswegen auch schon angefangen hat, vor Körber Digital Softwarefirmen zu akquirieren und quasi ein integrierter Industriekonzern zu werden, der sowohl Hardware-Komponenten hat, als auch führende Software-Komponenten. Und ich glaube, das ist so die Kombi, die uns da differenziert.
Ja, sehr, sehr cool. Kommen wir zurück nochmal zu meiner Ausgangsfrage vorhin. Was begeistert dich denn in den jeweiligen Bereichen, also wo du beides zusammenbringst? Das Startup-Business, das Corporate-Business. Warum hast du es nicht in einer Funktion?
Ja, also ich glaube, ich habe so ein bisschen in einer Funktion, weil ich glaube, ich mache bei beiden
ähnlich. Okay, das ist schon ziemlich geil, was du machst den ganzen Tag. Das stimmt schon.
In einer ähnlichen Sache. Also ich glaube, Jumavo, das war ja auch meine erste echte gründerische Erfahrung, hat mir sehr, sehr viel gebracht, sehr, sehr viel Verständnis. Und was heißt denn wirklich Unternehmertum? Was heißt ein Unternehmen zu führen? Und das sind so kleine Sachen. Ich habe ja, wie gesagt, bin ja Ökonom von der Ausbildung, aber das Thema Cashflow versteht man wirklich erstmal richtig selber, wenn man es auf dem Konto sieht und sich dann wundert.
Oder auch nicht mehr da ist.
Genau, ja, richtig. Wenn man nur die Löhne sieht und denkt so, ich habe doch so viel verkauft. Ah, Forderungsmanagement. Also das hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel gebracht. Wirklich hands-on, da habe ich sehr viel gelernt. Und das bringt mir noch immer was und gibt mir sehr viel Energie, weil das ist halt das super agile, hochtechnologische Speedboot. Körber ist am Endeffekt Unternehmer im Portfolio, weil ich quasi, was ich ja mache, ist ein Portfolio von Unternehmen zu bauen und voranzutreiben. Also nicht ich alleine, sondern mit dem Team oder mein Team baut das Portfolio. Und das bringt mir eben die Sache quasi, ich bin ja sehr getrieben davon, Impact zu haben, das, was ich gelernt habe in meinem eigenen Unternehmen, skalierbar auszusteuern und damit einen relativ großen Impact für sehr viele Menschen zu haben und für eine ganze Volkswirtschaft, die quasi sehr, sehr stark am, die europäische Volkswirtschaft hängt sehr, sehr stark von der Zulieferindustrie von produzierenden Unternehmen ab. Und das ist, glaube ich, so, was mir da Freude macht, das im großen Stil zu machen, viele Leute zu ermöglichen, unternehmerisch zu handeln und dadurch einen sehr großen Impact zu haben für eine Industrie, die sehr wichtig ist für uns hier.
Ja, das klingt wirklich sehr gut. Lass uns zum allerletzten Punkt meines Podcasts kommen, nochmal zurück zu deinem Buch. Wenn du jetzt die Wahl hättest, also nehmen das mittlerweile auch so nach dem Gespräch wahr, das ist so deine, das ist schon so ein bisschen die Daniel Chabot-Verkörperung, ne? Also ist vieles drin gelandet, ja. Woran du halt glaubst, was dich auch ausmacht. Wem würdest du das Buch wirklich total gerne in die Hand geben? Wo siehst du so viel Potenzial und sagst, oh komm, bitte?
Also ich glaube, das sind gerade Leute, die denken, ich möchte was erreichen und was voranbringen und die glauben, ich kann das nur, wenn ich selber ein Startup gründe oder im Startup arbeite. Dem würde ich sagen, lese es durch, du kannst echt viel Impact haben im Konzern. Man muss nur so ein paar Tipps und Tricks haben und dann kann man da sehr, sehr viel Impact haben. Ich habe das wirklich im DAX-Konzern davor gemacht und das hat mir, ich konnte sehr viel lernen, sehr viel voranbringen, was ich jetzt auch verwende. Also ich bin da sehr dankbar dafür und das möchte ich den Leuten sagen, tut es nicht immer nur ab. Also das ist echt spannend, da kann man viel voranbringen und man kann da auch sehr schnell Karriere machen und Impact haben. Mhm. Und wenn man sagt, ich will was erreichen und ich denke, ich kann im Konzern nichts erreichen, würde ich sagen, tu es dir mal an, hör das Audible. Ich glaube, es kann wirklich helfen. Da muss man nur so ein paar Tipps und Tricks verstehen. Ja.
Sehr geil. Das Buch verlinke ich mal in den Shownotes.
Super, danke.
Aber ein Traum. Daniel, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war total inspirierend. Bin sehr gespannt, was du noch so weiter siehst, wie viele Menschen dein Buch lesen und wenn du mal in 5 Jahren zurückguckst, ob es noch mehr solche Corporate Venturing Bereiche getrieben von Corporate Rockstars gibt.
Ja, perfekt. Danke dir, dass du mich da hattest und bis bald dann hoffentlich.
Dankeschön.